Wir haben gestern Abend anfangen dürfen mit dem Johannesevangelium, mit Kapitel 1 und haben dort den Herrn Jesus gefunden mit einem ganz herrlichen Titel, wo ich fast meine, wir denken viel zu wenig an diesen Titel. Wir haben ihn gesehen, dass er das Wort ist, das nicht von Anfang war, sondern im Anfang. Es hat nie einen Anfang gegeben, wo der Herr Jesus einen Anfang genommen hätte. Er war immer da, das ewige Wort. Geschwister, ich dachte vorhin noch an einen Vers, den ich gestern Abend nicht mehr zitieren konnte. Wir werden den Herrn Jesus noch einmal finden, wenn er wiedergekommen ist auf diese Erde und Gericht halten wird. Dann wird er auf dem weißen Ross sitzen und dann lesen wir von ihm. In Offenbarung 19, Vers 13. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Heute möchte das Wort dir das Herz Gottes zeigen. Gott hat im Sohn geredet, nicht durch den Sohn, natürlich auch. Aber das allererste war, dass Gott in seinem Sohn geredet hat, in der Gabe des Sohnes. Oh Geschwister, kann es eine größere Botschaft der Liebe des Vaterherzens Gottes geben, als die er gegeben hat in der Hingabe seines Sohnes? Für wen hat er ihn gegeben? Für wen? Gab es hier auf dieser Erde eine Schicht von Menschen, die edel waren, die in der Lage waren, das Wort zu empfangen? Ja, die gewürdigt gewesen wären. Gab es die? Wenn Gott auf die Erde geschaut hat und wenn er es heute noch tut, dann hat sich nichts geändert. Da ist keiner, der Gott suche, auch nicht einer. Alle sind abgewichen und trotzdem gibt Gott in seiner unerforschlichen Liebe seinen Sohn das Wort. Warum das Wort? Weil in dem Wort der Person des Herrn Jesus Gott uns sein Herz öffnen will, Gott uns mitteilen will, was in seinem Herzen ist. Kannst du dir das vorstellen? Das sind nur Sünder auf dieser Erde und Gott sagt, ich will doch mein Wort geben. Ich will ihn senden, meinen Sohn. Und ich möchte, dass Sie die Botschaft der Liebe hören. Und wir haben gestern Abend sehen müssen, dass das Leben und das Licht in dem Herrn Jesus war. Und er kommt in diese Welt und die Welt erkennt ihn nicht. Und er kommt in das Seinige und die Seinigen nehmen ihn nicht an. Hat es Gott nicht gewusst? Doch. Er hat es gewusst und hat ihn doch gesandt. Ist das nicht eine Botschaft der Liebe? Hätten du und ich so gehandelt? Ich niemals. Wenn ich gewusst hätte, wie meine Gabe meiner Liebe behandelt würde, hätte ich sie nicht gegeben. Ich hätte es nicht ausgehalten, dass man meinen Geliebten ins Gesicht gespuckt hätte. Das hätte ich nicht ausgehalten. Nein, deswegen haben wir vor uns göttliche Liebe, die liebt, ohne etwas zurückzuerwarten. Und er gibt ihn dahin. War alles umsonst? Nein, es war nicht alles umsonst. Da waren doch einige, die ihn annahmen. So haben wir gestern Abend gesehen. Und denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Gehörst du dazu? Gehörst du dazu? Liebes, junges Mädchen, liebe junge Frau, lieber junger Mann, ihr lieben jungen Freunde dort, die ihr alle gekommen seid heute, gehörst du dazu? Zu denen, die ihn annahmen? Zu denen, die an seinen Namen glaubten? Wenn du nicht dazu gehörst, dann bist du noch verloren. Dann wartet auf dich die ewige Qual. Oh nein, das darf nicht sein. Dass Kinder gläubiger Eltern in der Hölle aufwachen. Das kann doch nicht sein, oder? Ringen wir um sie im Gebet? Die Hölle ist bestimmt für Satan und seine Engel. Und dann wäre ein Kind gläubiger Eltern dort. Ist das nicht furchtbar? Und heute Abend, an diesem Abend, ist die Liebe Gottes noch einmal ausgegangen, dein Herz berührend. Und ich bitte, komm doch zu mir. Ich habe alles getan, alles, was möglich war, alles, was zu tun war, habe ich getan. Nimm doch das Geschenk der Liebe von mir an, indem du dich doch erkennst als der, wer du bist, damit du auch ein Kind Gottes sein kannst. Möchtest du nicht auch ein Kind Gottes sein? Das kann auch heute passieren. Wenn du heute auf deine Knie gehst, wenn du heute deine Sünden dem Heiland bekennst, dann wirst du heute noch ein Kind Gottes. Und wenn der Herr Jesus 5 Minuten später käme, du gingst mit ihm. Aber wenn er 5 Minuten früher käme, was dann? Wenn er jetzt käme, was dann? Wie viele blieben hier in diesem Raum zurück? Ich weiß es nicht. Der Herr kennt, die sein sind. Und das ist gut so. Aber wärst du einer von denen oder eine von denen, die hier zurückblieben? Ich wünsche es nicht. Ich wünsche, dass du heute die Botschaft der Liebe Gottes annimmst in dem Herrn Jesus. Und dann hast du das Recht, Kind Gottes zu heißen. Du wirst es nicht durch deine Eltern. Neulich las ich einen Artikel, den der englische Evangelist Spurgeon geschrieben hat. Der Bibelvers, den er benutzt hatte, war: Denkt an Lots Frau. Denkt an Lots Frau. Und dann führt er aus, was wir dabei denken sollten. Wir sollten denken, dass Lots Frau mit Lot bei Onkel Abraham am Zelt gewohnt hatte, haben den Altar des Onkel Abraham gesehen. Sie haben ein Leben geteilt, eine gewisse Wegestrecke, mit einem Mann des Glaubens, wie es keinen anderen auf der Erde gab zu dieser Zeit. Und doch ist sie umgekommen. Ich kann nicht alles wiederholen, aber ihr Lieben, diese Frau war in Sodom und Gomorra. Und die Engel Gottes sind gekommen und haben den Lot und die Frau aus Sodom und Gomorra herausziehen müssen, gleichsam mit Gewalt. Und sie war auf dem Weg zur Sicherheit und ist umgekommen. Ist umgekommen. Bruder Spurgeon schrieb so, ich muss es frei wiedergeben. Es ist nichts schlimmer als das, wenn einer fast an der Schwelle der Himmelstür ist und geht doch verloren. Sie war auf einem guten Weg, auf dem Weg zur Sicherheit. Aber sie hatte nicht das in ihrem Herzen, was sie brauchte. Lebendigen Glauben und Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Und sie ging verloren. Gerne möchte ich jetzt ab Vers 14 weiterlesen. Wir waren gestern Abend bis zu Vers 13 gekommen. Erst Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir Kommende ist mir vor. Denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was bist du denn? Bist du der Elias? Und er sagt, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Auf dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Machet gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elias, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt. Der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah zu Bethanien jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Des folgenden Tages sieht er Jesum zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der mir vor ist, denn er war vor mir. Und ich kannte ihn nicht, aber auf dass er Israel offenbar werden möchte, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser taufend. Und Johannes zeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ich möchte gerne eine Frage stellen, damit wir ein wenig an das Thema herankommen. Das Wort wird benutzt, um etwas auszudrücken. Das tiefste Verborgene meines Herzens drücke ich durch Worte aus. Und so hat es Gott auch gesehen in dem Titel des Herrn Jesus, der das Wort ist. Und in ihm hat Gott sein ganzes Herz, seine ganze Liebe, seine ganzen Ratschläge, alles das ist in dem Herrn Jesus und in ihm zum Ausdruck gekommen. Wann? Darauf gleich die Antwort. Wäre das Wort im Himmel geblieben? Da, wo es vor aller Zeit und aller Ewigkeit war, nämlich bei Gott, wäre es dort geblieben, was wüssten du und ich von der Liebe Gottes? Wir haben heute diesen herrlichen Vers gelesen und das Wort ward oder wurde Fleisch. Er war immer das Wort. Aber dieses Wort kommt jetzt auf diese Erde und es wird Fleisch. Der Herr Jesus bekommt keine neue Existenz, möchte ich einmal sagen, sondern nur eine andere Form der Existenz. Er war nie vorher Mensch gewesen. Er war immer das Wort, immer der Sohn Gottes gewesen. Mit dieser Existenz kommt er auf die Erde in der Form der Menschen. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 8, dass er im Gleichheit des Fleisches der Sünde kam. Natürlich ohne Sünde. Wir müssen darüber noch ein wenig nachdenken. Der Herr wolle Gnade schenken, dass wir es gut verstehen. Das Wort ward Fleisch. Kannst du das verstehen? Der Gedanke, den Gott in seinem Herzen, hat und hatte, ist jetzt in der Person des Herrn Jesus, dem Wort Fleisch geworden. Gott wird jetzt zu Menschen reden durch einen Menschen, der gleich Gottes Sohn ist. Er wird in der Sprache der Menschen sprechen, damit sie sein Herz und seine Liebe verstehen. Wie ist denn der Herr Jesus Fleisch geworden? Kam er plötzlich so vom Himmel herab? Als erwachsener Mann? Nein. Wie ist der Mensch geworden? Wir wissen es alle. Aber darf ich einmal fragen, berührt es noch unser Herz? Der dabei Gott war und Gott ist, erniedrigt sich, um Mensch zu werden. Kannst du das verstehen? Ich nicht. Ich war noch nie Gott und werde auch nie Gott sein. Deswegen kann ich nicht verstehen, was es für den Herrn Jesus bedeutete, Mensch zu werden. Wir denken so oft daran, dass er auch Knecht wurde. Ja, das ist eine weitere Erniedrigung. Aber ihr Lieben, was war denn schwieriger, wenn ich es mal so sagen darf? Was war denn die größere Erniedrigung für den Herrn Jesus, Mensch zu werden oder als Mensch Knecht zu sein? Ich möchte keinen Abbruch an der Person des Herrn Jesus tun. Nur ich möchte gerne, dass wir neu in unseren Herzen fassen, was es für ihn gewesen sein muss, in Übereinstimmung mit dem Vater, eins mit ihm. Übrigens, ich denke, nie hat diese Frage dem Herrn Jesus gegolten, was wir gerne im Jesaja lesen. Wen soll ich senden und wer soll für mich gehen? Lieben, das lesen wir gerne sonntags morgens. Aber ich glaube nicht, dass das im Himmel stattgefunden hat. Nein, der Vater brauchte nicht zu suchen, wer gehen wollte. Er wusste es. Der Sohn, der in seinem Schoß lag, sein Eingeborener, der war es, der gesagt hat, ich komme, oh Gott, um deinen Willen zu tun. Und er wird Mensch. Wie sind Adam und Eva in diese Welt gekommen? Gott hat sie als erwachsene Menschen geschaffen. Und der Herr Jesus? Durch den Heiligen Geist, in einer Jungfrau gezeugt, wird er durch eine Frau in diese Welt hineingeboren. Kannst du das dir vorstellen? Da liegt ein Baby in den Armen der Maria. Es ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Das Wort ist Fleisch geworden. Und Maria, ich sage es mit Ehrfurcht, sie muss sich dieses Knäbleins annehmen, ihn pflegen, ihn in Windeln wickeln. Und dann ist kein Platz in einem Palast, kein Platz bei Reichen, kein Platz in einem Hotel, kein Platz in einem Gasthaus. Wo musste sie es tun? Ich bin davon überzeugt, dass es draußen vielleicht auf einem freien Feld war. Wenn sie ihn in Windeln wickelte und in eine Krippe legte, ihr Lieben, dann war es eine Futterkrippe für Tiere. Ich denke, das, was wir so alle Jahre wieder Weihnachten sehen, diese netten kleinen Krippchen, da ein Esel, da eine Kuh und dann noch die heiligen drei Könige, die dazukommen und alles so richtig nett schön. Ihr Lieben, so war das nicht. Das ist Verunglimpfung. Und alle Jahre wieder kommt das Christuskind nicht. Wenn er wiederkommt, dann wird er auf diesem weißen Ross sitzen, als das Wort Gottes und wird Gericht üben. Oh, dass du dann nicht dabei sein musst, als solchen, den das Gericht trifft. Meine Lieben, als er gekommen ist, kam er als ein kleines Kind auf diese Erde. Und oh Wunder, der Glaube schaut und betet an. Im gleichen Augenblick ist er der, der seiner Mutter das Leben erhält, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Ich kann es nicht verstehen. O Lebenswort, wir danken genug, dass du in Fleisch gekommen bist. Dann wächst der Jesus auf. Mit 12 Jahren finden wir ihn zum ersten Mal. Im Lukas-Evangelium wird uns von ihm berichtet. Dann geht er mit seinen Eltern das erste Mal zum Passafest nach Jerusalem. Was muss das für den Herrn Jesus in seinem Herzen gewesen sein? Er hatte oft von Jerusalem gehört, nie da gewesen. Dort hinten in Galiläa, in Nazareth ist er aufgewachsen, in der verworfensten Provinz der damaligen Zeit, in dem verworfensten Örtchen der damaligen Zeit. Nathanael fragt mit Recht, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Oh, ihr Lieben, dort ist er aufgewachsen. Er gehörte nicht zu den Großen dieser Welt. Nein, er gehörte zu den Geringen. Dort war er gerne. Dann kommt er nach Jerusalem. Was muss sein Herz empfunden haben? Die Stadt des großen Königs. Dort steht der Altar. Dort der Tempel. Und er weiß, dass all die Schafe, die zum Passafest geschlachtet werden, es sind Tausende. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Dass tausende Lämmer während des Passafestes ihr Blut fließen lassen mussten. Schreiber, Geschichtsschreiber berichten, dass Ströme des Blutes aus dem Tempel herausflossen in das Kidrontal. Und er war 12 Jahre und wusste, ich bin gekommen, um das wahre Passalam zu sein. Seine Eltern reisen zurück und sie haben geglaubt, der Herr Jesus wäre bei ihnen, aber er war es nicht. Sie kommen zurück nach Jerusalem, sie suchen ihn und sie finden ihn erst am 3. Tag. Wo war er? Wo war der Herr Jesus? Darf ich mal fragen, wo wärst du gewesen, wenn dich deine Eltern irgendwo in Frankfurt oder in irgendeiner großen Stadt verloren hätten? Wo wärst du gewesen? Der Jesus ist im Tempel. Was macht er da? Er sitzt mit den Schriftgelehrten zusammen und er belehrt sie, nicht wahr? Das tut ein 12-Jähriger nicht. Heute doch. Doch, heute ja. Lieben, da sagt ein 12-Jähriger mit allem Ernst, das lasse ich mir von meiner Mutter nicht bieten. Damit muss sie nicht rechnen. Ich glaube, es hat eine neue Übersetzung gegeben. Der Bibelvers, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern, ist umgedreht worden. Das heißt nämlich jetzt, ihr Eltern gehorchet euren Kindern. Ist das nicht so? Ich meine, in der Welt wird gelehrt, ihr müsst euch durchsetzen. Ihr müsst ganz einfach eure Persönlichkeit entwickeln und euch nicht unterdrücken lassen. Entwickelt euch frei. Was ist denn die Folge davon? Erfurt, wo ein Schüler, wie viele Lehrer und Kollegen, erschossen hat. Das ist nur der Gipfel des Eisberges. Lieben, wenn wir Gottes Wort auf den Kopf stellen, auch für dich, lieber junger, gläubiger Freund, liebes gläubiges Kind, wenn du meinst, die Welt wäre schlauer als Gott, dann täuschst du dich. Du verlierst reichen Segen, wenn du glaubst, Eltern, gehorcht mal euren Kindern. In unserer Zeitung in Remscheid hat es eine Umfrage unter jungen Menschen gegeben, so von 12 bis 16. Wenn ihr einen erwachsenen Menschen trefft, was meint ihr, wer soll zuerst grüßen? 99,9%, glaube ich, waren dafür natürlich der Alte. Der muss grüßen. Habt ihr Respekt vor euren Eltern? Nee. Höchstens, wenn es darum geht, Taschengeld zu holen, nicht? Dann ja. Da macht man schöne Miene zum bösen Spiel. Aber Respekt vor den Eltern? Nein. Übrigens, wie sollen sie auch? Wer weiß denn wirklich noch in dieser Wohngemeinschaft, wer zu wem gehört? Ihr Lieben, in dieser Welt leben wir. Das ist die Atmosphäre, die uns umgibt, die wir einatmen, die unsere Jungen einatmen und die Älteren einatmen. Wir müssen bei dem Wort bleiben. Wir müssen uns an das Wort klammern, an die Person des Herrn Jesus, damit wir Gottes Gedanken nicht aus dem Auge verlieren in schweren Zeiten. Wir sind sonst bereit, das an- und aufzunehmen, was die Philosophen dieser Zeit, die Gescheiten dieser Zeit uns lehren wollen. Und ihr Lieben, dann gehen wir in die falsche Richtung. Wir haben gestern Abend gesehen, dass in ihm Leben ist. Wenn du wirklich leben willst, Leben zur Ehre Gottes, ein Leben in der Freude, ein Leben, ja, das nicht nur Freude kennt, aber ein Leben, das auch Frieden hat, tiefsten Frieden in deinem Herzen, dann musst du ihn haben, der das Leben ist. Nein, wir wollen es doch so stehen lassen, in Gottes heiligem Wort. Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Seid ihr bereit? Wollt ihr heute Abend vielleicht da eure Unterschrift runtersetzen? Wollt ihr heute Abend euch engagieren vor dem Herrn Jesus? Ich habe so viel Falsches getan zu Hause. Es hat so viel Zoff gegeben zu Hause. Meine Mutter hat geweint. Mein Vater hat mich nicht mehr angeschaut. Ich habe mich durchsetzen wollen. Es war eine schlimme Zeit. Das ist zu Ende. Und du gehst zu deinen Eltern und sagst ihnen, was du falsch gemacht hast. Und dann unterschreibst du: Ich will Gottes Wort gehorchen, meinen Eltern gehorsam sein, damit Gott mich segnen kann. Verstehst du, warum du keinen Segen hast? Stellst du Gottes Wort auf den Kopf, kannst du nicht gesegnet sein. Der Jesus, er stellt Fragen dort im Tempel, so wie es sich einem Zwölfjährigen geziemt. Nachdem die Eltern ihn gefunden haben, ich muss das ganz kurz jetzt nur sagen, dann gehen sie zurück nach Nazareth. Ihr Lieben, dann werden 18 Jahre in einem einzigen Vers zusammengefasst. Wollen wir das gut hören? Und er war ihnen untertan. Wer? Der das ewige Wort ist. Der Mensch geworden ist. Er ist seinen Eltern untertan. Kann ich dir eine größere Motivation geben als das? Ich kann es nicht. Auch in diesen Problemen der Entwicklung, in den Problemen der als Konflikt der Generationen deklariert wird, ihr Lieben, haben wir ein Vorbild. Den Herrn Jesus. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass manche Ehe, die jetzt auseinandergegangen ist, erst gar nicht geschlossen worden wäre, hätte man auf die Eltern gehört. Man wusste es besser. Man wollte. Nein, Herr Vater, was du, das ist alles kalter Kaffee. Lass es sein. Ich kann es nicht mehr hören. Wir beide haben dafür gebetet und der Jesus hat uns gezeigt, wir sollen diesen Weg gehen. Halleluja! War es so einfach? Dann geht man auch genauso einfach wieder auseinander. Das kann nicht sein. Ihr lieben Jungen, die ihr euch im Herzen vielleicht diesen Wunsch kultiviert habt, ich möchte auch gerne eine Braut haben, einen jungen Mann haben. Wie gehst du vor? Natürlich auf jeder Konferenz sein, nicht? Ist dann klar, ist auch eine gute Gelegenheit. Wenn man da so manchmal die Blicke sehen könnte und die Herzen, die dann anfangen so zu schlagen, dann weiß man hinterher gar nichts mehr vom Konferenzthema. Nur der Blutdruck, der war schrecklich hoch. Und dann trifft man sich. Nein, man trifft sich nicht. Man schreibt SMS. Das wissen die Eltern gar nicht. Man mailt. Die Eltern kriegen null Information mit. Man weiß von nichts. Da sind zwei, die mögen sich irgendwie und die fangen ein Verhältnis an ohne die Eltern. Wo soll das hingehen? Du sagst ja, wenn mein Vater rauskriegte, dass ich mit 19 Jahren mit einem Mädchen SMS austeile, die 17 ist, dann krieg ich Stress. Lieber Freund, ich wünsche dir den Stress. Weißt du warum? Weil du dann nicht mehr warten kannst irgendwann. Und das, was Gott für die Ehe geschenkt hat, nimmst du dir vorweg. Und dann ist das Elend da irgendwann. Hätte ich doch nicht. Hätte ich doch bloß auf meine Eltern gehört. Hätte ich doch. Wusste ich, dass dieser Kerl so ist? Na, plötzlich ist ein Kerl. Früher war er der Typ. Jetzt ist ein Kerl. Ja, wenn man den erste Mal oder nach einer längeren Zeit mal sieht, wie der morgens aus dem Bett rauskommt, nicht? Total unausgeschlafen, die Augen noch so verquollen, die Haare wild und dann gibt es nur noch ein Geknurre hin und her. Ihr Lieben, dann ist aus dem Typ nichts mehr geworden, nicht? Dann ist das ein Ja, und dann, Adi, hat man einen Schulkameraden getroffen. Das war immer schon meine Liebe. Dann lässt man 4 Kinder und einen Mann zurück und geht mit dem Schulkameraden. Und die Schwester war mit uns in Gemeinschaft viele Jahre. Wollen wir Gottes Wort auf den Kopf stellen? Wir werden die Früchte ernten. Und sie sind bitter. Und dafür möchten wir euch bewahren, ihr lieben Jungen. Wir Alten haben manche bittere Frucht essen müssen. Durch unsere Ungehorsamkeit, das muss ich gestehen. Wir wünschten, ihr müsstet nicht die bitteren Erfahrungen machen. Hört auf Gottes Wort. Denkt daran, Ehe war ihnen untertan. Willst du ein Bündnis für das Leben eingehen, dann mach es in Harmonie mit deinen Eltern und mit den Schwiegereltern. Hör auf mit der SMS-Schreiberei. Hör auf mit der E-Mail-Schreiberei. Bis du ein Alter hast, wo du eine Familie versorgen kannst, wo du ein Mann geworden bist, der eine Frau versorgen kann und wo diese Frau auch zu ihm kommen kann, gleichsam als einen ruhenden Pol. Das geht jetzt noch gar nicht. Kannst du noch nicht. Du wirst überfordert. Warte so lange. Aber der Herr hat es uns doch deutlich gemacht. Bist du sicher? Wenn du vielleicht schon seit einem Jahr im SMS-Kontakt bist oder im E-Mail-Kontakt, glaubst du dann noch nüchtern sehen zu können, was Gott von dir will? Ihr Lieben, das Chatten. Entschuldigt, ihr lieben Älteren, die ihr damit gar nicht mehr belastet seid, aber es ist ein Problem unserer Zeit. Wir müssen darüber reden. Darüber sind sich alle Brüder einig. Im Internet.
Vor dem Angesicht des Herrn, hebe deine Hände zu ihm empor, für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken.
Das ist ein Bild unserer Zeit. Bekommen die Lämmer der Herde das, was sie brauchen? Väter, habt ihr eure Kinder lieb? Dann wird ihr auch das Herz eurer Kinder euch zuwenden. Möge ihm das schenken.
Plötzlich ist da einer, der dir antwortet. Und plötzlich ist das passiert. In einer Versammlung habe ich in einem Dienst das auch einmal genannt. Da kommt ein Bruder aus dem Ausland zu mir und sagt: Hör mal, Bruder, du hast das so Dinge erzählt, muss man das in der Versammlung tun. Gehört das in die Versammlung? Thank you. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Er ist nicht als erwachsener Mann gekommen, als ein Zwölfjähriger bis zum 30. Lebensjahr, als er seinen Eltern unterwegs ist. War noch etwas für diesen Mann, die oft in einer schwierigen Situation sei. Und ich muss gestehen, wir Eltern verstehen uns oft gar nicht mehr. Und wir verstehen uns oft gar nicht mehr. Aber ihr Lieben, eins müsst ihr wissen, es gibt einen, der auch nun mit deinen Problemen im 15. und 16. und 17. Lebensjahr. Wärst du zu Adam gegangen, hätte gesagt, tut mir leid, kann dir nicht helfen. Ich war nie 18, ich war nie 15, ich war nie 12. Ich kann dir nicht helfen. Ich kenne die Situation nicht. Er kennt genau deine Probleme. Deswegen darfst du zu ihm gehen. Und du darfst von ihm lernen. Und du darfst ihm handeln. Das Wort war Fleisch und wohnte so. Das Wohnen, das Wort Wohnen heißt eigentlich auch Zelten. Ich glaube, unten in der Anmerkung steht das auch. Ja, eigentlich zeltete. Wenn jemand zeltet, will er das für das ganze Leben tun? Abraham damals ja, heute eigentlich doch nicht mehr. Und wenn der Jesus zeltete, dann war es unter uns für eine bestimmte Zeit. Das dürfen wir in diesem Zelten, diesem Wohnen entnehmen. Bitte fallen nicht auf einen falschen Gedanken herein, dass dieses Zelten für eine kurze Zeit auf die Menschheit des Herrn Jesus bezogen ist. Oh nein. Der Jesus ist einmal Mensch geworden und wird es immer bleiben. Schau, das ist das Herrliche für uns hier auf dieser Erde. Wir haben jetzt den Herrn Jesus droben verherrlicht im Himmel als Menschen. Der hier auf dieser Erde gelebt hat. Geschwister, der unsere Lebensumstände besser kennt, als es je Adam und Eva kannten. Der ist jetzt droben verherrlicht. Meinst du nicht, dass wir ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben für unsere Nöte? Du kennst unsere Herzen. Wie das? Du kennst jede Not. Klapp, wieder Buch zu. Das war's. Ja? Nein, es ist Wirklichkeit. Er kennt unsere Herzen. Er schaut jetzt in Gnade auf uns hernieder. Denke mal daran. Der Jesus droben sieht uns jetzt hier. Sieht uns hier sitzen. Schaut in Gnade auf uns hernieder. Sieht in unsere Herzen hinein. Weiß, was wir jetzt in diesen Augenblicken empfinden, was wir nötig haben. Das ist unser Heiland. Er wohnte, er zeltete für eine Zeit hier auf dieser Erde mitten unter uns. Und wenn er da in der Mitte der Menschen stand, ihr Lieben, dann war kein Heiligenschein um seinen Kopf, wie das immer die alten Maler gemalt haben. Nee, Jesus war wie alle anderen Menschen auch. Nur ohne sich. Und ich denke, das hat man nachgeschrieben. Ich habe so oft gedacht, das muss ein Segen von der Person des Herrn Jesus ausgegangen sein, bevor er auch öffentlich in den Dienst war. Und trotzdem haben seine Stimme nicht. Lieben, die Welt handelte in Unwissenheit, aber Israel in Ungehorsam und Unglauben. Er wohnte unter uns. Ja, da war er in Nazareth. Dann ging er nach Kapernaum. Dann ging er in die Häuser. Denn als er den Levi gerufen hatte, diesen Zöllner, von dem niemand etwas wissen wollte. Zöllner, das war der letzte Dreck in Israel. Warum? Einmal hatten sich diesen Posten entweder gekauft oder gepachtet. Zum Zweiten waren sie Kollaborateure, Mitarbeiter der Besatzungsmacht Rom. Und zum Dritten waren es solche, die ihre Landsleute beraubten, indem sie erhöhte Zölle forderten und den Zürcher. Dass das zu viel war, das wurde in die eigene Tasche gesteckt. Neben wir wollte denn mit Zöllnern zu tun haben. Und ich sage es dir, die Schriftgelehrten, nicht die Gerechten, selbst Der Jesus sagt zu diesem Mann einfach, komm, folge mir nach. Nun, er steht auf und lässt sein Zollhaus Zollhaus sein. Warum? Hat er nicht genügend Geld in der Tasche und zu Hause? Ich glaube nicht, dass das der Kämpfer, dass er gedacht hat, ich bin jetzt an einem Limit, jetzt kann ich das mal sein lassen. Nein. Er hat empfunden, dass der Jesus ein anderer war als alle anderen. Er hat empfunden, das ist der, den ich brauche, den meine Seele braucht. Das ist der, der mir Ruhe und Frieden geben kann. Das kann das Geld nicht. Bist du davon überzeugt? Wie kommt es, dass Multimillionäre Selbstmord begehen? Wie kommt es, dass die Psychologen, die Psychiater, die Nervenärzte überlaufen sind, nicht von den Armen, sondern von den Reichen? Wie kommt es? Geld gibt kein Frieden und Geld macht auch das Gewissen. Liebe junge Freund, wenn du denkst, du müsstest so richtig reinkratzen, um dann so richtig Euro zu schaufeln, wenn das dein Leben, dein Lebensinhalt ist, dann musst du dir sagen, du bist dein Leben vorbei. Nein, nein, nicht Reichtum macht dich glücklich. Ich muss mal fragen, welchen Platz hat denn dein Leben? Darf ich einmal fragen, du tust oft schon mit der Klinik. Hast du heute Morgen eine Stillzeit in der Hand? Ich fürchte manchmal, wir sind in der Versammlung, wie wir so schön sagen, fast so wie Kirchenmitglieder. Oder? Nicht alle. Gott sei Dank. Nicht die meisten. Aber es gibt so. Mittwochsabends hat man keine Zeit oder donnerstagsabends. Sonntags kommt man dann zum Brotbrechen. Und das war's. Ja. Die ganze Woche bleibt die Bibel zu. Der Kalender, na, vielleicht liest man den morgens noch eben, bevor man aus dem Hause eilt. Aber auf den Knien war man. Doch mal das Mensch. Hast du nicht Sehnsucht nach ihm? Möchtest du nicht am Morgen einen neuen Tag beginnen in Gemeinschaft mit ihm? Weißt du, was alles an diesem Tag auf dich zukommen kann? Oh, wenn du doch zuerst mit ihm reden würdest, wenn du dich doch für diesen Tag ihm anbefehlen würdest, wenn du um Weisheit und Gnade bitten würdest, würde er dir nicht antworten, würde er nicht reichlich geben? Ist unser Leben nicht oft so arm, weil wir so wenig wirklich geistliches Leben haben? Oh, ich hoffe, das war die Möglichkeit. Er wohnte unter uns. Und jetzt kommt eine Klammer. Und ich möchte diesen Klammersatz einmal überspringen und einfach weiterlesen nach der Klammer, nach der letzten Klammer. Ich beginne nochmal zu lesen in Vers 14. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Klammer auf. Klammer zu. Voller Gnade und Wahrheit. Das hilft uns besser zu verstehen. Wenn wir die Klammer dazu lesen, dann verlieren wir oft den Faden. Lassen wir die Klammer beiseite, dann ihr wohnte unter uns und wie? Voller Gnade und Wahrheit. O Geschwister, das war unser Heiland hier auf dieser Erde. Voller Gnade und Wahrheit. Oh, schau, das haben die Sünder erkannt. Da kommt diese sündige Frau von hinten zu seinen Füßen und weint an seinen Füßen und benetzt seine Füße, die der Pharisäer nicht hat waschen, der Simon nicht hat waschen lassen, sondern sie benetzt mit ihren Tränen die Füße und trocknet sie mit den Haaren ihres Hauptes. Ihr Lieben, das ist, wenn Gnade und Wahrheit da ist. Ich bin auch dankbar, dass es nicht heißt Wahrheit und Gnade. Ich bin so froh, dass erst die Gnade wirkt und dann die Wahrheit zur Anwendung kommt. Und dann kommt das, die Seele in das Licht und dann bekennt es. Und dann hast du das Recht. Und an seinen Namen glaubst ein wäre der Jesus gekommen in Herrlichkeit und Gerechtigkeit. Was wäre geschehen? Was wäre geschehen? Niemand hätte überlebt. War der Herr denn nicht heilig und gerecht? Seinem ganzen Leben. Du wirst nichts Unheiliges, nichts Ungerechtes in ihm finden. Der Hauptmann wird ausrufen, wenn der Jesus mit einem lauten Schrei verschieden ist. Wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Aber die Gerechtigkeit war nicht das Erste. Sie war umhüllt gleichsam von Gnade und Wahrheit. Sodass dieser Heiland hier auf dieser Erde nicht nur das Herz der Sünder fand. Oh ihr Lieben, da kommen auch die Frauen mit ihren Kindern. Und der Heiland nimmt sie in seine Arme. Das ist nämlich ein so herrliches Bild. Und er segnet sie. Wir wollen das nicht. Der Heiland sagt, doch komm. Lass die Kindlein doch zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist der Vater. Wären die Kindlein zu mir zu kommen? Doch nein. Lieber Bruder, liebe Schwester, die ihr vielleicht Sonntagsschule haltet oder an anderen Orten Sonntagsschule haltet, setzt euer ganzes geistliches Kapital gleichsam ein, um die Kinder zu dem Herrn Jesus zu bringen. Es kann nichts Schöneres geben. Und er nimmt die Kindlein gerne an. Wie nahm er sie auf seinen Arm? Wir lesen nichts davon, aber glaubst du, dass ein Kind geweint hat? Ich glaube es nicht. Nicht die Kinder feindeln, ja. Wenn da so ein fremder Onkel kommt, dann fangen die an zu weinen normalerweise. Ich habe ihn davon überzeugt, nicht bei mir. Sie spüren seine Liebe und seine Gnade. Voller Gnade und Wahrheit. Jetzt kommt wieder eine Klammer. In Vers 15 und sie endet am Ende Vers 15 und ich lese weiter. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen und zwar Gnade um Gnade. Die Übersetzer haben es sich nicht einfach gemacht, um das Wörtchen um hier einzusetzen. Andere Bibelübersetzer haben es mit für ersetzt. Gnade um Gnade, ich will doch eigentlich sagen, wenn eine Gnade zu Ende ist, kommt die nächste Gnade. Gnade um Gnade, oder? Gnade für Gnade. Eine Gnade ist gegeben worden und die andere kommt schon wieder. Oder man könnte auch sagen, Gnade auf Gnade. Hast du schon mal an der Nordsee oder am Ozean, hast die Wellen gesehen? Da kommt eine Welle um die andere. Eine Welle auf die andere folgt und kommt ans Ufer heran. Merkst du, wie die Gnade kam? Gnade um Gnade. Eine Gnade vorbei, kein Wartezeit, bis die neue Gnade kommt. Sie kommt schon, wie die nächste Welle, die noch... Ja, die erste ist noch nicht ganz verschwunden, dann kommt schon die nächste Welle der Gnade. Gnade für Gnade. Gnade auf Gnade. Gnade um Gnade. Wir wollen die Heiligkeit Gottes nicht einstellen. Überhaupt nicht. Gott ist heilig. Er kann Sünde nicht sehen. Aber ihr Lieben, wenn er mit uns handeln möchte, jetzt in der Gnade sein. Dann gibt es Gnade auf Gnade. Das ist nicht auch noch Gottes Gerichtsregel mit uns? Würde ich nicht nur bezeichnen. Es gibt noch Gottes Regierungsregel mit uns. Es gibt noch die Liebe des Vaters, die uns züchtigt, wenn wir nicht spuren, wenn ich mal so sagen darf. Aber ist das nicht auch Gnade um Gnade? Mein Vater lässt mich nicht laufen. Er möchte mich dicht bei dem Herrn Jesus haben und bei sich selbst. Gnade und Gnade kommen mir nach. Vielleicht sogar manchmal mit einem harten Schlag einer Krankheit, damit ich auf falschen Wege zum Stillstand komme und umkehre und dann an seinem Herzen sein erfahren darf, es war Gnade um Gnade, die mich umgibt. Jetzt möchte ich das gerne mal auf uns für heute, für unsere Zeit übertragen. Die Älteren können es noch besser sagen als die Jüngeren, aber die Jüngeren können es auch schon sagen. Schau einmal auf dein Leben zurück. Lass es mal so in einem Film ablaufen. Was ist mit dir? Was tun wir? Unsere Freude? Unsere Hingabe? Ganz ordentlich. Immer. Gnade in ihm hat losgelassen. Gnade in ihm zu entdecken. In ihm aufgebracht. Und heute in deinem in deiner Not und in deinem Schmerz, lieber Bruder, liebe Schwester, dann darfst du wissen, Gnade und Gnade sind für dich da. Ich darf aber trotzdem nicht schmerzen. Und ich kann nicht mehr. Und ich bin alleine. Und niemand sieht meine Tränen. Wenn ich sie auch nicht sehe, vielleicht deine Mitgeschwister sie nicht sehen, aber dir da Gnade um Gnade besitzt sie. Dann liegt sie in seinem Schlaf. Und alles, was du siehst, denn die Gnade unseres Herrn, für das Leiden des Apostels ausreichend war, dass er uns sagen konnte, meine Gnade genügt dir, dann bitte ich dich, nimm die Gnade auf Gnade an in deinem so schwierigen Leben und du wirst erfahren, dass du nicht fallen wirst, dass er dich nicht fallen lassen wird. Er wird dich nicht versäumen und er wird dich nicht verlassen. Nein, er steht bei dir, nur vielleicht sind dunkle Wolken an deinem Herzen und du siehst ihn nicht. Man kann in der See so manches Mal so nebelige Tage haben, dass man die Wellen nicht mitkommen kann. Und doch sind sie da. Gnade um Gnade. Jetzt möchte ich die erste Klammer lesen. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Und Geschwister, ich fühle mich nicht in der Lage, diesen Vers in etwa zu erklären. Er wohnt unter uns. Hier kann angerührt werden. Johannes schreibt es in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel. Er kann betastet werden. Man kann mit ihm sprechen. Und da haben sie, die Glaubensaugen hatten in ihm, eine Herrlichkeit gesehen, die kein hoher Priester Kajaphas, die kein Annas, die kein Pilatus, die kein Herodes gesehen hat. Und nicht einer von den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn nicht wollten, haben etwa von dieser Herrlichkeit des Herrn Jesus gesehen. Für sie war er wie einer, der kein Ansehen hat und keine Pracht. Sie haben ihn nicht begehrt. Als sie zu wählen hatten zwischen Barabbas, einem Mörder, und dem Herrn Jesus, dem Sohn des Vaters, da haben sie sich entschieden, gib uns den Barabbas los. Aber da waren einige, die haben seine Herrlichkeit angeschaut. Da geht der Wind und die Wellen. Sie gehen hoch. Erfahrene Fischerleute sind am Ende. Sie rufen in den Jesus an, der da schläft. Und er steht auf. Und er gebietet Wind und Wellen. Und? Gut. Der Vater in der Himmel. Der Vater gibt den Erstgeborenen, nein, nicht den Erstgeborenen, den Eingeborenen, den Einzigartigen, der gibt er an. Alles hat er nicht. Das sind verschlossene Gesichter, verschlossene Herzen.
Ich komme mit mörderischen Gedanken.
Und dann Jesus macht diese Gedanken offenbar. Und dann Herr, seine Allwissenheit,
die uns Trost geben kann. Du kennst unsere Herzen. Du kennst jede Not. Allwissend und allmächtig.
Aber ihr Lieben, sie haben seine Herrlichkeit angeschaut in seiner Liebe, in seiner geliebten Liebe,
in seiner Geduld.
Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Vers 15, Klammer, Johannes zeugt von ihm und spricht und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende ist vor mir, denn er war vor mir. Ja, wir haben gestern Abend gesehen, dass das Kommen des Johannes einen einzigen Sinn hatte. Sein ganzes Leben hatte eine einzige Ausrichtung. Er war als Zeuge in diese Welt gekommen für das Licht. Blinden Menschen gegenüber, die das Licht nicht sehen können, ihr Lieben, war er ein Zeuge für das Licht. Und er hatte von ihm gesprochen, dass er nach ihm kommen würde. Der Jesus ist etwa 6 Monate, glaube ich, später geboren worden als Johannes der Täufer. Meint ihr das nicht? Denn der nach mir kommende ist vor mir, denn er war.
Jeder kommen wird nach mir an die Öffentlichkeit.
Liebe, der war vor mir.
Der war vor mir.
Ja, Johannes hatte ein wenig Kenntnis von dem, was mit Jesus war und wo er ging. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade und Gnade. Über seine Fülle habe ich noch nicht gesagt, ich sage halt auch nicht. Lieben, die ganze Fülle der Gottheit, weil wohnt in ihm mein Herr. Da ist eine Fülle von Gnade in diesem Gnadenherz. Das wird dann wieder nicht zurückkommen. Das ist eine Periode, da ist keine Gnade.
Wenn du einmal vor dem großen weißen Thron sein wirst und wirst den Menschen Jesus Christus als Richter auf dem Thron sehen, dann gibt es keine Gnade mehr. Und in den Händen dieses Richters wirst du sehen, da haben Menschen etwas hinterlassen. Nägelmale in seinen Händen und in seinen Füßen und in seiner Seite das Mal des Schwertes. Und es wird dich daran erinnern,
er ist auf diese Welt gekommen, für Sünder gestorben. Und ich habe nicht gewonnen. Dann gibt es keine Gnade. Das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Gleichsam als eine Gabe an das Volk. Mose hat es von Gott bekommen und hat es weitergegeben. Das Gesetz auf Steinen und Tafeln. Jetzt kommt die Gnade, der Artikel, und die Wahrheit ist uns durch Jesus Christus gewiesen.
Meine Lieben, sie ist uns durch Jesus Christus geworden. Das ist gleichsam an die Existenz gekommen, an die Auswirkung gekommen. Die Gnade und die Wahrheit sind uns erst durch den Herrn Jesus gegeben worden. Sie sind uns geworden. Sie sind uns gleichsam
gegeben und geschenkt in diesem Sinne. Die Gnade lässt uns ein Sein in dieser Welt. Die Wahrheit an die Tatsache, dass er nicht.
Ich möchte jetzt nicht über diesen Vers noch mehr sagen. Ich bin sehr weit zurück in dem, was wir gelesen haben. Aber ich möchte auch
eigentlich ihm folgen, was der Geist Gottes in uns erzählt. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kund gemacht, der hat von ihm erzählt, der hat ihn verkündet. Und Geschwister, wenn das Wort im Himmel geblieben wäre, was dann? Aber es ist auf diese Erde gekommen, es ist Fleisch geworden. Und er kann sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir wüssten nichts, nicht viel von Gott, wenn wir nur die Natur hätten. Wir könnten seine Majestät bewundern, wenn wir nach oben schauten. Wir könnten in dem Geschaffenen seine Weisheit entdecken. Aber ihr Lieben, was wüssten wir von einem liebenden Vater, Herzen Gottes, wenn das Wort nicht Fleisch geworden wäre? Wenn das Wort uns nicht davon berichtet hätte? Ja, das Wort hat uns davon berichtet. Sag mal, sagt ihr dieser Vers, dieser Ausspruch des Herrn Jesus etwas? Der Vater selbst, was? Das Wort öffnet das Herz des Vaters. Und es lässt uns hineinschauen in dieses Herz. Und der Jesus selbst, der vom Vater gekommen ist, um ihn offenbar zu machen, der sagt jetzt mit Fug und Recht, der Vater selbst. Willst du diese Jesus? Nein. Man glaube. Und wir sind ein Herzen genießen können. Er ist gekommen und hat Gott. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn Gott. Wie kannst du mehr von Gott erfahren? Mehr von der Liebe des Vaters? In den geschriebenen Wort. Da wirst du nämlich das Wort finden, in den Jesus finden, wie er in seinem ganzen Leben den Vater offenbart und die Liebe des Vaters zeigt, sein Herz gleichsam offenlegt für dich. Wann hast du das letzte Mal mal in den Evangelien gelesen und das Leben des Herrn Jesus betrachtet? Hast darüber nachgedacht, unter welchem Aspekt zeigt der Herr Jesus jetzt vielleicht in diesem Augenblick, in diesem Vers, das Herz des Vaters? Ich möchte in das Herz des Vaters schauen. Meine Lieben, geschlossene Bibeln, bekannt. Da gab es auf dem schwarzen Kontinent, liebe Freunde, die kauften Bibeln, nicht um sie zu lesen, sondern um sie unter das Kopfkissen zu legen. Warum? Es ist auch Gottes Wort, bewahrt mich vor bösen Geistern.
Das ist kein mystisches Wort. Das ist kein Zauberwort. Das ist Gottes Wort. Und es will gelesen sein.
Bitte, sag mir so, ich schaff's nicht. Es gab auch viele Götter, die das Wort gelesen haben. Und die Liebe des Vaters gebührt dir auch den Schwarzen. Die Liebe des Vaters gebührt dir auch den Schwarzen. Ich freue mich darauf und ich hoffe, dass es so sein wird. Ich weiß es nicht. Wenn meine schwarzen Brüder einmal mit mir werden, dann ist es gut. Ich hoffe sehr, dass sie noch schwarz sind. Auf diesem ist das Wort in die Welt. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was bist du denn? Bist du der Elias? Und er sagte, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Und damit will ich schließen, um nur noch jetzt einige Gedanken darüber zu sagen. Es war mit Fug und Recht, das muss man sagen, dass man zu Johannes kam von den Führern des Volkes, um zu erfahren, wer er sei. 5. Mose 13, glaube ich, kannst du das nachlesen, dass sie den Auftrag hatten, wenn ein Prophet aufstand, genau zu prüfen, ob dieser Prophet nicht Abfall redete von Gott. Es ist meines Erachtens nichts Negatives darin, dass sie kommen und den Johannes zur Rede stellen und fragen, hör mal, wer bist du denn eigentlich? Warum tust du das? Was ist das Ziel deiner Arbeit? Bis dahin war eigentlich alles noch in Ordnung. Er bekannte und er leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Er wusste, mit welchen Gedanken sie gekommen waren. Aber dieser Mann, er lässt nicht einen Schein von irgendetwas auf sich fallen, was für Christus ist. Ich bin nicht der Christus, glaubt das man nur nicht. Was denn? Bist du denn der Elias? Nein, ich bin's nicht. Warum der Elias? In Malachi 4, da wirst du lesen, dass, wenn jetzt bevor der schreckliche Tag Jehovas kommt, Elias kommen wird. Ich möchte diesen Vers lesen. Prophet Malachi in Kapitel 4, Abvers 5. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf dass ich nicht komme und das Land in Bann schlage. Bist du der Elias? Nein, bin ich nicht. Aber hat der Jesus nicht davon gesprochen, dass Elias, ich glaube in Matthäus 17, doch wohl da war und ihr habt getan an ihm, was ihr wolltet? In Lukas 1 lesen wir davon, dass der Johannes der Täufer kam im Geiste des Elias. Er war es nicht dort. Ja. Denn der schreckliche Tag Jehovas war noch nicht gekommen. Es war ein Tag der Gnade. Elia würde kommen. Was würde er tun, bevor der schreckliche Tag des Herrn anbricht? Hören wir gut zu. Er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden. Warum war das nicht? Weil es eine Generation, ein Generationsproblem war. Ein Generationsproblem. Was tat dann, was wird Elias tun? Er wird das Herz der Väter zu seinen Kindern. Und das Herz der Kinder. Wäre das nicht auch schon eine Aufgabe heute für Elias? Ich bitte mich. Väter, neigt sich euer Herz nach euren Kindern. Die Kinder neigen sich eure Herzen zu euren Vätern. Oder wie es Mauern so dick und hoch wie die chinesische Mauer zwischen euch. Väter, darf ich euch bitten, neigt euer Herz zu den Kindern. Sie sind mir wert, als ein Auto zu bringen, ohne mich. Ich möchte noch einen Vers aus Klagelieder 2 lesen, Vers 19. Mache dich auf, klage in der Nacht, beim Beginn der Nachtwachen. Schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn. Hebe deine Hände zu ihm empor, für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Ist das ein Bild unserer Zeit? Da kommen die Lämmer der Erde, das, was sie